Bäckerei Konditorei Vogt präsentiert.
FC Thekenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC-Thekenphilosophen. Ja, der 1. FC Köln hat verloren gegen Eintracht Frankfurt in einem ziemlich wilden Spiel. 4-3 und wir sind natürlich deswegen ein bisschen enttäuscht, aber wir erfreuen uns natürlich daran, wir als FC-Thekenphilosophen, dass wir ab sofort einen neuen Sponsor gefunden haben, jemanden, der uns dabei unterstützt. Das ist die Bäckerei Konditorei Vogt. Und hier wurde schon laufend auf den Kuchen gelinst.
Ja, Der sieht doch fantastisch aus.
Der sieht nicht nur fantastisch aus, der schmeckt auch lecker. Und da kommen wir gleich noch zu. Wir werden die Auflösung gleich mittendrin machen. Aber vorerst wollen wir natürlich über das Spiel reden des 1. FC Köln, über die Lehren daraus. Und das mache ich mit folgenden Gästen. Er hat nicht nur Hunger auf Kuchen, er ist auch jemand, der wunderbar Podcasts macht, der bei Magenta für die Spiele kommentiert unter anderem. Und ich heiße dich herzlich willkommen, lieber Pippo Konrad.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, in dieser elitären Runde, in diesem schönen Raum, und ich habe eine Menge Hunger mitgebracht.
Ja, das wirst du auch brauchen, weil, wie du siehst, ist ein bisschen was da. Also wir können da schon liefern. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, dass er wieder da ist, unser Co-Host, Chefanalytiker, wie ich immer sage, Julian Witzel, der es auch wieder einrichten konnte.
Ja, ganz überraschend, genauso wie du, lieber Ralf.
Ja.
Schön, dass wir hier die Dreierrunde jetzt starten und über Kuchen, Frankfurt und vieles weitere quatschen.
Werden wir.
Wollen, werden und auch leider müssen.
Ja, teilweise. Müssen wir, auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir beim Spiel. 1. FC Köln verliert 3-4 gegen Frankfurt. Immerhin ein Champions-League-Teilnehmer, hat man auch zwischenzeitlich echt gesehen. Aber der FC hat sich gar nicht so schlecht verkauft. Trotzdem, deine Überschrift nach dem Spiel lautet wie folgt.
Oh, gut aus dem Startblock, dann 60, 70 Minuten echt verpennt. Und dann aber zum Schluss Moral gezeigt.
Ja, so ein Hin- und Her-Spiel. Ne? Es ging also laufend irgendwie, passierte was. Zwischenzeitlich hast du Angst, der FC kriegt eine Klatsche. Ne? Und dann auf einmal kommen sie wieder nah dran. Und ja, wie war es bei dir? Wie war die Stimmung allgemein nach dem Spiel im Block und natürlich auch bei dir?
Ja, im Block selber war sie ja sehr gut. Nach dem Stopp da bis zur 12. Minute, wo es den Stimmungsboykott kam, so. Danach wurde ja ordentlich abgefackelt und gejohlt und hast du nicht gesehen. Selber, wie ihr schon sagte, das ist ja eigentlich so ein Wechselbad der Gefühle. Mit der frühen Führung im Rücken dann sehr wenig gemacht. Allerdings hat es Frankfurt, finde ich, da auch taktisch sehr gut gemacht. Also standen tiefer als gewohnt, wussten, dass es dann dem FC schwerfällt. Haben dann immer wieder so situativ gepresst. Naja, so kam auch das 2-1 zustande, was ja unfassbar unglücklich war und dumm. Ich finde, das hat sich abgezeichnet. Und dann dieser Doppelschlag, der quasi ähnlich war wie in Gladbach, wo man dadurch auch so ein bisschen das Spiel verloren hat und dann danach so eine tote Phase kam, wie ich sagen würde. Mhm. Und ähnlich wie in Gladbach, dass dann nochmal Joker das wieder angezündet haben. Und hier sogar noch mehr angezündet als in Gladbach. Es hätte meiner Meinung nach sogar noch zum Punkt reichen müssen, bei der Anzahl an Chancen, die du in den letzten 10 Minuten hattest. Weil das waren wirklich noch mal 3 weitere, wenn ich überlege. Bülter, Elmala und dann noch mal so eine scharfe Reingabe von Elmala. Also der hätte noch irgendwie, also ein 4-4 wäre auf jeden Fall noch drin gewesen.
Und wäre auch gar nicht so unverdient gewesen.
Ich würde sagen, unterm Strich auch nicht unverdient. Aber
ja.
So ist es. Und so, das zieht sich ja durch die ganze Saison, dass man immer sagt, gegen die Großen, man schmeckt dran, aber man holt nichts.
Ja, das ist jetzt auffällig, dass man da nichts holt. Wieder ein Topspiel auch verloren. Aber am Ende auch die Frage, wir fangen direkt vor dem Spiel an mit der Aufstellung. Was ist dir da aufgefallen? Außerdem, dass da jetzt natürlich 4 neue Leute drin standen. Ich kann es nochmal wiederholen. Oder hier vorlesen. Sebulonsen, Heinz, Thielmann und Ache haben letztendlich Özkacar, Kainz, Bülter und Elmala ersetzt. Nach Ache haben nach dem Derby ja alle gerufen, nach dem Motto, der muss ja von Anfang an spielen.
Genau, also erstmal natürlich auch taktische Umstellung. Systemwechsel von Dreier- auf Viererkette hat ja viele überrascht.
Ja.
Ich habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, sogar gedacht, dass vielleicht Martel auch Teil dieser Dreierkette ist. Hat er ja auch schon ab und zu mal gespielt, aber er hat tatsächlich eher im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld gespielt. Und dann Ache, Fans haben gerufen, Kwasniok hat geliefert, hat ihn eingesetzt und Ache ja dann auch sofort gezeigt, warum man in der Startelf stehen muss. War nicht seine erste Torvorlage nach 3 Minuten, 4 Minuten?
Ja, 6 oder 7. Ich meine, das war ja auch schon lange wieder hingezogen. Also
durch diese lange Ziehen, ja, genau. Aber
also bis das Tor anerkannt wurde, war es
wahrscheinlich. Im Prinzip haben sich dadurch so zwei Tauschs direkt bezahlt gemacht, weil diese langen Bälle, die spielt Heinz halt, hat er gerade in der zweiten Liga sehr oft gespielt und kam gut an. Ja. Ache hat halt diese Qualität in der Box, dieses Ablegen, was er meiner Meinung nach leider nur in der Box hat. Ich finde, sonst ist er nicht so ein Mann mit dem Rücken zum Tor. Das kann er, finde ich, nicht so gut. Der kann überragend Kopfball, aber das ist so ein Problem. Kommen wir vielleicht auch noch zu. Ja, da ging es erstmal gut auf, sagen wir es mal so.
Ja, sah gut aus und natürlich das 1-0. Du hast es gerade schon gesagt, Heinz mit dieser wirklich, ich meine, das macht er ja nicht zum ersten Mal, mit dieser wirklich super Eröffnung. Und dann, super. Also das sah richtig gut aus. Und dann
Packing-Rate, die es damals gab, 11.
Ja, also genau. Die gab's mal, ja, da war mal was, ne? Aber da wäre er jetzt weit oben, ne, glaube ich.
Alle weggepackt.
Wenn er das, ja genau, da könnte er alle einpacken gegen Heinz, ne? Am Ende war es aber
eingepackt, ja.
Der lag auf dem Meterpunkt, was soll ich machen?
Hast du verwandelt.
Ja, genau.
Eiskalt.
Wenn er da liegt, ne?
Also, ja, klar.
Ja, aber letzten Endes dumm gelaufen. Nach dem Tor hat der FC komischerweise fast ein bisschen den Faden verloren, oder war es in deinen Augen auch Absicht?
Also ich muss erst mal sagen, Kaminski, das Tor sieht einfach aus, aber wie er den dann am Ende macht, ja, so, ne? Er atmet so gefühlt einmal tief durch, lässt sich die Zeit noch, um ihn dann richtig schön da um den Gegenspieler rum in den Winkel zu zirkeln. Ich muss sagen, ich bin riesen Kaminski-Fan, weil der vor allen Dingen konstant liefert. Startelf, bei El Mala reden ja auch alle darüber, jetzt Startelf oder nicht, Joker oder nicht. Kaminski gehört für mich sowas von ohne Diskussion in die Startelf, weil das auch einfach gut macht. Gegen den Ball spielt er manchmal Schiene und im 16er macht er so eine Dinger weg. Ich weiß nicht, ob er das in Wolfsburg so gemacht hätte.
Also in Wolfsburg ist er ja fast nicht aufgefallen. Das haben ja viele gesagt, auch die Wolfsburger sagen, was hat er mit dem gemacht und so. Aber ich glaube, da spielt auch das Thema Selbstvertrauen eine große Rolle. Dass der groß talentiert war, hat man ja vorher schon gewusst. Aber in Wolfsburg konnte der sich irgendwie nicht entwickeln.
Ja, klar. Ich meine, die haben damals für einen 19-Jährigen 10 Millionen bezahlt nach Polen.
Ja.
Was ja dann, wenn man überlegt, von Polen nach Deutschland 10 Millionen 19 Jahre, das ist ja dann nochmal eine krassere Summe in Relation. Aber klar, das, wie ihr sagt, das ist das Thema Selbstvertrauen, vielleicht auch Ankommen in der Bundesliga, was er braucht, aber auch dieses ständige von vorne, von Beginn an spielen, auch dieses Rückenstärken von Kwasniok, bisher bester Spieler der Saison, bin ich auch komplett Pippos Meinung,
weil
er halt, der hat schon noch ein bisschen mehr im Schrank als so ein El Mala. Also ist auch vollkommen normal, weil er 4 Jahre noch mal älter ist, aber er ist halt, ist quasi Spielmacher, erster Pressing-Spieler, der löst unheimlich viel aus beim FC. Also für mich überragend wichtig und wie du sagst, das Tor ist alles andere als einfach. Also ist jetzt nicht so, dass er den nur über die Linie drücken musste, weil den musstest du dann schon genau so da reinlegen, weil da schon noch viel Verkehr vor ihm war. Ne?
Da war noch einiges an Verkehr, hat er gut gemacht. Übrigens, wo wir einmal bei dem Tor sind, ich fand es unsinnig, dass überhaupt, also ich meine, das hat man doch eigentlich gesehen, dass das kein Abseits war.
Ich habe es nicht nochmal wieder, war aber noch nicht mal gleich in Höhe, oder?
Also das ich war in meinen Augen ziemlich offensichtlich, also schon bei der Entstehung. Ne?
Also ich saß auf der Couch, ich habe es ehrlich gesagt nicht beim ersten Mal gesehen.
Echt?
Ich habe den auch gebraucht, aber dann im Replay, als die Linie gezogen, eindeutig.
Ja.
Eindeutig
ist aber immer noch weiterhin dieses Komische, dass man wartet, ach ja, und dann läuft er dann nochmal jubelnd dahin.
Ja, da habe ich mich nämlich drüber aufgeregt. Mensch, ich will jubeln, ne? Und dann wieder, dann erstirbt dieser Jubel.
Ja. Und danach aber nochmal dieses extra in die Kurve laufen, das ist ja so ein bisschen sowas Inszeniertes eigentlich. Ne?
Ja, irgendwie
das
ja.
Das ist ganz komisch, oder? Ja. Aber der Block ist eskaliert.
Ja,
ne? Also klar, da war natürlich auch Erleichterung, aber es ist ja was anderes, wenn das Netz sich ausbeult und dieser Rieseneffekt.
Ja, 100%.
Das kannst du ja eigentlich nicht nachholen. Ne?
So. Kannst du nicht. In der dritten Liga haben wir keinen VAR. Mache ich ja jedes Wochenende. Da wird dann danach auch mal diskutiert. Da gibt es dann immer danach so eine Auflösung von Schiedsrichter Baba Grafati, der sagt, hier gute Schiedsrichterentscheidungen, schlechte. Aber ich habe das Gefühl, beim VAR lassen die Diskussionen jetzt auch nicht nach.
Ja. Nee. Baba Grafati, FC-Mitglied, also ehrenhalber bei mir.
Ach, was.
Der hat immer für uns gepfiffen. Also es war einer der wenigen Schiedsrichter. Ne? Er galt ja leider auch ein bisschen als nicht so guter Schiedsrichter.
Aber leider auch die tragische Geschichte, dass es vorm FC-Spiel war.
Ja, das weiß ich noch.
Da war ich auf dem Weg ins Stadion und irgendwelche kamen uns entgegen und sagten, das Spiel fällt aus. Und da denkst du ja, Aprilscherz.
Du warst vor Ort?
Ja, also ich wollte ins Stadion und dann
durftest du nicht.
Kam ja von vorher irgendwie die Ansage von Triple fällt aus.
Ja,
das war gegen Mainz, wäre das
gegen
gewesen.
Gegen Mainz, ja. Gut, kleiner Exkurs in die Geschichte und scheint ja momentan ja auf dem Guten. Ne? Also er ist ja wirklich wieder
auch so ein Speaker unterwegs und so. Ja.
Also irgendeine Kirmesliga macht er auch. Baller League oder Icon League oder so, ich weiß es gar nicht.
Wunderbar, es geht ihm gut, wenn wir uns keine Sorgen machen. Das freut uns alle sehr.
Grüße.
Und genau. Aber natürlich, ich habe die Fragen ja eben schon mal gestellt. Was war denn nach dem Tor mit dem FC los? War das freiwilliger Rückzug oder war das Frankfurt nun mal gut aufkommend?
Ja, also ich fand die Minuten danach auch erstmal komplett nachvollziehbar und gut gespielt. Ich meine, der FC, der hat schnelle Konterspieler, der hat einen Ache vorne, der hat einen Kaminski vorne und dann die Eintracht erstmal kommen zu lassen, grundsätzlich gut. Die hatten dann noch eine Halbchance, dieser Rückenball da von Schmid, glaube ich, zur Halbstundenmarke. Und so viel haben sie ja von der Eintracht auch erstmal nicht zugelassen.
Das ist nämlich auch der Punkt. Stimmt. Also eigentlich, aber das Schmid-Ding ist eigentlich eine Riesenchance, weil der ist eigentlich 4 Meter blank vom Tor. Das war irgendwie so 28 Minuten und dann steht es 2-0. Und klar, das Spiel hat sich so ein bisschen verlagert. Frankfurt hat gut den Ball laufen lassen, aber der FC hat ja eigentlich nichts zugelassen.
Ja.
Und ebenso wenig gab es dann so Wechsel, finde ich, wo der FC den Ball hatte. Aber Frankfurt ließ sich nicht locken und dann hat der FC natürlich auch Schwierigkeiten. Und dann, finde ich, außer einem Kopfball von Johnny Burkhardt, war das ja vollkommen in Ordnung, was da abläuft. Also, also eigentlich... So kann ein Spieler erstmal losgehen für den FC, auch nach einer halben Stunde, 35 Minuten, finde ich.
Aber was dann so immer wieder auffällig wurde, dass sie echt Probleme hatten, hinten rauszukommen. Ja. Und das war dann auch so der Moment, wo ich ja auch schon so gedacht habe, ja Jungs, dann schlag den Ball doch lang. Ne? Also weil eine andere Möglichkeit hast du ja irgendwann nicht, ehe du das Ding verlierst. Ne? Und das klingt jetzt so nach Besserwisserei, aber so das sah schon so gefährlich aus, ne? Eben weil die Frankfurter das ja auch ganz gut können. Und ja, dummerweise ist es dann genauso gekommen. Dann hast du die Fehler selbst gemacht.
Klar, aber bei aller Liebe, da finde ich auch, da habe ich das Gefühl, da sind sich die FC-Fans auch manchmal ein bisschen uneinig. Weil ich höre von vielen, die haben Bock auch auf diese Spielkultur, dieses Hinten-Rausspielen, dieses Mutige, was Kwasniok macht. Und ich habe auch viele gehört, die so gesagt haben, boah, diese langen Bälle auf in den letzten Wochen Bülter und Ache da vorne, da sind 1-2 zu viele dabei. Mhm. Und jetzt haben sie es wirklich vielleicht auch ein bisschen zu sehr forciert, zu sehr dann auch diesen flachen Ball hinten rausgewählt und sind dann häufig dann so in, ja, man sagt ja so auf Trainerdeutsch, in diese Pressingfalle dann getappt von den Frankfurtern. Ne?
So war es dann wohl. Ne?
Und ja, also
natürlich das, persönliche Fehler. Das.
Genau, also Punkt 1 ist ja erstmal dieses 1-1 per Hinterkopf, erster Pfosten Standard.
Ach so.
Also das kann man einstudieren, wie man will. Das kann man auf jeden Fall verhindern.
Aber wie brutal ist es auch, was Theater
ist natürlich, macht. Ist natürlich ein überragender Kopfball, muss man schon sagen.
Mit dem Hinterkopf, also aus dem Winkel. Das war ja ähnlich wie Schmied davor.
Ja, klar.
Aber das ist halt immer die Frage auch, ist erster Pfosten besetzt oder nicht? Oder wie auch immer.
Ja.
Gut, aber trotzdem ist ja auffällig, 10. Standard-Gegentor. Und das, was du sagst, dieses Rausspielen, du musst aber halt irgendwann, du musst dann schon wissen, wann es genug ist. Und vor allen Dingen hast du es halt 2-3 Mal vorher schon gesehen, es klappt nicht. Und dann so alles zu erzwingen, dann, wie gesagt, schlagen doch mal lang. Das waren ja dann auch die Phasen, wo Frankfurt dann wirklich so diese Pressingfallen setzen wollte. Mhm. Und dann wäre ein langer Ball ja mal gut gewesen auf einen Kaminski oder auf einen Thielmann. Weil Kaminski, muss man ja sagen, war diesmal nicht so gut im Spiel, weil er auch nicht so viel den Ball vorne hatte. Und das wären so die Situationen gewesen, wo man sagt, schlag das Ding doch raus.
Ja, ja, und gerade das 2-1, was so Sekunden vor dem Halbzeitpfiff fiel.
Genau,
ja.
Das ist halt dieses, dass alle Mannschaften erzwingen wollen, alles immer spielerisch zu lösen. Und du siehst es ja sehr dann auch sehr oft in der dritten Liga.
Boah, das
da versucht es jeder und da geht es so oft schief am Wochenende, das ist Wahnsinn. Also das wird natürlich von Liga zu Liga schlimmer, aber es wollen halt alle auf Krampf, sag ich mal, versuchen, das so spielerisch hinten rauszulösen.
Ja, alle Tiki-Taka, Pep Guardiola da im eigenen Fünfer.
Ja, das ist sehr auffällig und da wünsche ich mir dann gerade kurz vor der Halbzeit.
Ne, so ja, das war ja die 5. Minute der Nachspielzeit.
Ja, das waren ja nur 6 oder 7 Sekunden auf der Uhr. Das sehen die vielleicht jetzt nicht von der Sekundenanzahl, aber die haben dann schon geahnt, das muss ja jeden Augenblick Schluss sein, dann haue ich das Ding doch nach vorne. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer, das haben wir letzte Woche schon gesagt.
Ne? So bitter. Wie seht denn ihr das? Schwäbe hält den ersten top. Hm. Super Reflex auf der Linie. Für mich auch auf der Linie einer der besten der Liga.
Auf der Linie definitiv.
Gegen Dahoud, ich saß mit einem Kumpel auf der Couch, hab das da geguckt. Er meinte, boah, da fällt er so vielleicht ein bisschen, oder reagiert ein bisschen spät. Hm.
Ich glaube, der war ja erst noch im Fallen, musste sich wieder aufrichten.
Ich glaube auch.
Das war von der Bewegung her unheimlich schwer. Und das ist halt auch wieder das. Egal was passiert, immer dieser sogenannte Rebound, der ist immer beim Gegner, beim FC.
Das ist, wirklich,
das ist unfassbar auffällig. Da, er hält, es war in Leipzig zum Beispiel, der hält da auch den ersten überragend, dann kommt trotzdem der Ue Draogo dran. Das ist immer dieses Thema, was wir auch häufig hier hatten, dieses Nicht-Wachsein in gewissen Situationen. Das fällt mir beim FC gerade defensiv immer wieder auf. Also für mich war es kein Wunder, dass der Frankfurter dann wieder den Nachschuss bekommt.
Das habe ich auch so gesehen, im Nachhinein vor allen Dingen. Das ist so auffällig, dass die Jungs scheinbar im Kopf nicht hundertprozentig da sein.
Dann schalten sie ab. Aber gut, dass auch immer sie ist, was man sagt, der Stürmer ist dann immer, oder der Offensivspieler instinktiv eher der...
Ja, und vor allen Dingen auch in der Vorwärtsbewegung immer noch mal einfacher, als sich so zu drehen als Verteidiger.
Ja, okay.
Aber trotzdem halt blöd, weil es war trotzdem irgendwie noch zu verhindern nach diesem Ballverlust von Sebulonsen. Danach spielen sie es überragend kurz, aber der Abschluss von Shaibi war es, glaube ich. Ja. Ne? Der war ja wirklich nicht überragend. Also Schwäbe hält ihn gut, aber eigentlich hätte er den ja schon ins Eck setzen können.
Theoretisch ja, aber gut, am Ende ist es ja, wie es ist. Ich habe mal eine Frage zu ein paar Spielern. Mir fällt in letzter Zeit, anderen sicher auch, auf, dass ein Hussein Basic sehr viel Einsatzzeit bekommt. Ich frage mich, ist das gerechtfertigt? Ich meine, so ein Tom Kraus taucht fast gar nicht mehr auf. Also
komplett. Ich finde auch die Personalie Tom Kraus richtig interessant. So als Ex-Mainzer hat er ja auch, zumindest weiß der, wie man Temperatur bekommt gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Auch davor gegen Gladbach. Das ist ja so ein Typ, der sagt, an mir kommt keiner mal eben so vorbei.
Ja.
Das ist ja wirklich ein Zweikampfmonster, der frisst Gegner, wenn er einen richtig guten Tag hat. Und genau so eine Spieler brauchst du ja in den Partien.
Und was vor allen Dingen auffällig ist, finde ich, er durfte bisher noch nie auf seiner Paradedisziplin-Position spielen. Also er wurde in der Innenverteidigung so ein bisschen hin und her rochiert, war sogar einmal Außenverteidiger. Und das Ziel von Kwasniok muss ja gewesen sein, mit der Viererkette dann diesmal das Mittelfeld zu überlagern, dass du da mit dreien spielst, um dann so die Dominanz der Frankfurter da so ein bisschen einzugrenzen. Und da bin ich bei euch oder bei dir vor allen Dingen jetzt, weil du es ausgeführt hattest, dann muss ein Kraus da auch mal spielen als wirklich Zweikampfmonster. Und das ist ein Hussein Basic nicht, das ist ein Johannesson auch nicht mit dem spielerischen Ansatz, obwohl der unheimlich viel Kilometer frisst. Und dann muss ein Martel auch mal so einen Nebenmann haben, weil du hast immer gemerkt, im Mittelfeld hatte Frankfurt das Übergewicht und da waren auch, oder das fällt mir in der ganzen Saison aus, es sind immer unheimliche Lücken teilweise beim FC, so zwischen Sechserraum und Innenverteidigung.
Also ich will mich ja nicht auf Hussein Basic jetzt einschießen, aber ich finde, der liefert einfach im Moment ein bisschen zu wenig, um da dauerhaft zu spielen. Also dass es mit ihm mal probiert, kann ich schon verstehen, weil er ja auch seine Stärken hat.
Aber er ist halt so ein guter Balltreiber, finde ich, ne? Weil er auch so eine gewisse Spritzigkeit hat.
War jetzt auch nicht schlecht.
Aber nee, aber deswegen, also ich finde gerade der Faktor Kraus ist, finde ich, auch ein sehr entscheidender, wo ich mich auch frage, warum ist er so komplett außen vor im Moment?
Ja, also relativ wenig Spielzeit, jetzt kam er gar nicht. Also Johannesson wurde auch gerade erwähnt, der ist ja auch wieder über 13 Kilometer gelaufen, Wahnsinn, der Kerl. Er hat auch wirklich viel probiert, aber so ganz kriegt er momentan auch nicht den Zugriff auf die Kreativabteilung.
Ich glaube aber, dass das auch genau das Problem ist, was du angesprochen hast, dass der FC häufig wegen der Aufstellung auch Probleme hat, im Mittelfeld, im Zentrum Überzahl zu bekommen. Und dann siehst du als einzelner Spieler auch häufig unglücklich aus. Also ob es jetzt Johannesson oder Hussein Basic sind, die auch sehr viel laufen, deswegen wahrscheinlich auch in einem häufig unterbesetzten Mittelfeld deswegen aufgestellt werden, weil sie dann eben Räume zuackern.
Ja.
Aber grundsätzlich, wenn du da dann ein Chaibi, ein Götze, wen hatten sie dann noch, die Frankfurter am zentralen Mittelfeld? Also immer wieder nachgerückt. Ja. Die sind halt sehr zentral, Dahoud, die Frankfurter. Also.
Dahoud. Ja. Und die lassen halt überragend den Ball da laufen. Das also da gab es so fast Passagen, da denkst du,
also
der Götze kann schon Fußball spielen. Ja.
Also das muss man natürlich auch nochmal hier ganz klar sagen. Das waren keine Frankfurter Würstchen. Ja, genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Oder weißt du was? Die Übergang ist so schön. Wir machen jetzt tatsächlich mal sowas wie Werbung. Bleibt aber dran, weil die wird ein bisschen anders als sonst. Ich schalte die mal ein. So, dann wollen wir doch mal schauen. Da steht nämlich schon was. Der FC hat es ja leider nicht gebacken bekommen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Apropos backen, das ist ja ein Kunstwerk, welches die Bäckerei Vogt, Konditorei Vogt, ja herausragend beherrscht.
Genau. Eben nicht nur diese leckeren Brötchen, sondern unter anderem diese süßen Leckereien. Und wie hier diesen berühmten Frankfurter Kranz, den kann man besser vertilgen als die Eintracht. Und der Frankfurter Kranz wird auch vernascht.
Ja, den werden wir definitiv natürlich noch vernaschen. Pippo kriegt auch was.
Ja.
Und wenn ihr jetzt verständlicherweise Appetit bekommen habt, könnt ihr euch absolut nachvollziehen, in einer der über 60 Filialen der Bäckerei Konditorei Vogt im ganzen Rheinland könnt ihr den Frankfurter Kranz natürlich auch erwerben.
Oder natürlich die zahlreichen Brötchen, das schmackhafte, knusprige Brot. Geht hin, fahrt hin, stellt euch an die Theke, setzt euch dahin und bestellt. Denn essen müsst ihr ja. ob Niederlage oder Sieg.
Ja, so oder so muss man was essen. Und dann eben bei der Konditorei Bäckerei Vogt, denn die, nicht vergessen, wenn ihr da vorbeifahrt, anhalten, die sorgen mit dafür, dass es das hier, der FC-Thekenphilosophen, weitergibt. Und damit Werbung Ende.
Darf ich hier einmal schon mal naschen? Ich
weiß
normalerweise, das duftet
ja, nee, hau rein.
Aber hier also, einmal,
also, oh, ja. Das ist ja zum Vernaschen da.
Das hat ja fast was vom Erotikfilm schon.
Ja, ja, sehr erotisch. Die Kirsche kann man, okay, jetzt hör mal ja, auf.
Ne? An die Folge ist ab 18.
Ja, ja, die Folge ist ab 18, aber sind ja eben meistens etwas ältere Leute, die bei uns zuschauen.
Das ist richtig so. Gute Buttercreme.
Aber ja, hallo. Wenn das von der Bäckerei Vogt, und erwartest du?
Ja, wenn du die einmal gegessen hast, und zwar komplett, ne, dann kannst du nicht mehr aufhören.
Dann kriegst du die umsonst.
Ich glaube, wir gehen mal wieder zurück zum Sport, oder? Ja. Wir versuchen es mal. Ja, von dem also schmackhaften...
Ich hatte das Gefühl, dass manche zu viel davon gegessen hatten. Vielleicht, weil sie im Antritt nicht scharf genug waren. Genau wie ein Herr Lund unter anderem. Ja,
ja jetzt mal im Ernst wieder. Der ja, liebe ich. Christopher Lund, genau, hat immer viel Lob bekommen. Wie ich finde, vollkommen zu Recht. Einer unserer wirklich guten Neueinkäufe.
Super.
Und ich würde auch nicht mal sagen, dass er so richtig schlecht spielt, aber er macht viele Fehler zurzeit. Ne? Also jetzt gerade Gladbach und jetzt wieder zweimal sah er nicht gut aus. Ne?
Ich bin selber Verteidiger, spiele noch in der Kölner Bunten Liga.
Oh, welcher Verein? Gerne mal nennen.
Die Veedel Vikings.
Okay.
Wir sind vor 2 Jahren sind wir gegründet. Mein bester Kumpel ist der Präsident und deswegen fangen wir ganz unten an. Wir sind jetzt einmal aufgestiegen und Ziel ist natürlich wieder jetzt in die zweite Liga hoch. Spielt ihr auch?
Nee. Nicht mehr. Ich habe es irgendwann dran geben müssen. Weil der Körper nicht mehr alles mitmacht. Ne? Aber leider nicht. Aber du spielst noch?
Nee, also ganz, ganz selten noch. Also früher aktiver, selten in der Halle, aber dann komme ich irgendwann mal vorbei auf jeden Fall.
Musst du machen. Wir brauchen regelmäßig Spieler. Ja. Die fallen dann irgendwie auch häufig aus an so einem Samstagmorgen.
Ja, aber ich kann hinterher sagen, woran es gelegen hat.
Da bist du auch eingeladen.
Wenn ihr da einen braucht, also bitte.
Chefanalytiker.
Also so gesehen, Christopher Lund wäre für die Veedel Vikings aber noch ein Königstransfer.
Da gehe ich von aus, aber der ist auch für den FC ein guter
Nein,
Transfer.
Nein, ist also super. Und ich muss ja auch ein Stück weit in Schutz nehmen, weil das beim 3-1, darauf wollte ich ja, glaube ich, so ein bisschen abzielen, sieht da unglücklich aus. Aber wenn du gegen Ritz Doan 1-gegen-1 gehst, und das ist für mich so Top-5-Spieler, die das in der Bundesliga können, dann kannst du das teilweise auch nicht verteidigen. Also er wurde da so ein Stück weit auch im Stich gelassen von den anderen. Das ist so meine Sicht. Klar kannst du ihn dann irgendwie versuchen zu faulen, aber ich würde ihm das jetzt nicht so als krassen Fehler ankreiden. Ja. Da kommen wir eher beim Tor danach dazu.
Ja, dann macht er in einem weiter, das kam ja direkt danach.
Genau, und da wie er sich da von Burkhardt eindrehen lässt, das finde ich dann schon so ein bisschen tölpelig. War natürlich aber auch super Bewegung und vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Tatsache geschuldet, was ja auch extrem bitter war, von uns standen El Maller und Bülter.
Naja, die Geschichte.
Seit 2-1 außen an der Linie. Dann kommt das 3-1, Schmied verletzt sich, dadurch auch so ein bisschen Unordnung hinten. Lund musste bei dem 4-1 ja auch so ein bisschen einrücken zu Burkhardt. Ich würde trotzdem sagen, beim 4-1 kann man ihm schon so mehr Vorwurf machen als beim 3-1. Okay. Und insgesamt dann, wie er da so auf den Boden knallt, ist halt so ein bisschen Unglücksrabe, wie letzte Woche gegen Gladbach.
Also im Moment wirklich hat er so ein bisschen wie hat Andi Brehme das gesagt, ne? Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh, ne? Und bei ihm kann man das jetzt so sehen, ne?
Auf jeden Fall. Auch beim Derby gegen Gladbach sieht er unglücklich aus. Bei den Elfmetern, bei den Strafstößen. So eine Phase machst du als Verteidiger durch. Dazu kommt, dass Lund, glaube ich, sich in einer Fünferkette wohler fühlt als in einer Viererkette. Dafür wurde er, glaube ich, auch geholt. Top-Transfer. Bin ich komplett bei euch, bleibe ich auch dabei. Und ich muss sagen, erstens zwei Top Gegenspieler in diesen Situationen gehabt, Doan und Burkhardt. Burkhardt ist für mich auch jemand, wenn der bis zur WM so weitermacht, dann kann der da für mich auch ab und zu mal starten, je nach Gegner. Und dann hast du eben auch so dieses Phänomen, dass da die Mannschaft FC-unlike in dieser Saison nicht komplett mitgearbeitet hat einfach. Lund wurde da wirklich im Stich gelassen.
Weil so eine Unterzahl sind. Achso, beim 3-1 meinst du jetzt. Ja, gut. Das ist ja übrigens jener Burkhardt, der das ja selber einleitet. Also im Prinzip war das ein ganz langer Doppelpass.
Ja.
Mit der Seitenverlagerung.
Burkhardt Kane Light in manchen Situationen.
Durchaus, ne?
Zumindest auch blond. Ja.
Wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, in dem Fall natürlich gut, dass er für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Also guter Mann. Aber leider in dem Moment halt dann auch so treffsicher, wie wir es nicht gebraucht hätten.
Und das ist aber trotzdem auch ein Punkt, den du ansprichst, weil du sagst, Lund spielt lieber in einer Fünferkette. Das ist auch so. Und Sebulonsen wiederum spielt, glaube ich, schon lieber in so einer Viererkette. Mhm. da ist so ein bisschen diese Alternativlosigkeit, die wir haben, weil sich vielleicht die Spieler dahinter, Gazi Begovic und Castro Montes, scheinbar nicht anbieten. Das ist, finde ich, so eine Position Außenbahn, wo man irgendwie im Winter versuchen muss, nochmal nachzulegen. Weil da kannst du gerade, glaube ich, gar nicht reagieren. Also ich glaube nicht, dass Kwasniok jetzt auf die Idee kommt, dem Lund eine Pause zu verordnen und dann Gazi Begovic auf einmal hinzustellen, der in dieser Saison außer gegen Freiburg ja gar nicht mehr dabei war.
Der findet gar nicht mehr statt. Ne? Also das auch nicht. Das sieht ja eher nach einer Trennung im Winter aus. Und ja, wenn es denn Abnehmer gibt, vielleicht der Ex-Verein, man weiß es nicht. Ne? Aber ich wollte neben Lund auch nochmal auf Sebulonsen raus, weil der hat ja auch einen Fehler gemacht.
Ja, ne? Stimmt, ja.
Das wollen wir nicht ganz vergessen, nicht alles nur auf Christopher Lund. Nee. Der hat in meinen Augen auch ein bisschen nachgelassen. Also auch die Flanken könnten besser sein, also der ist ja auch vom Typus her einer, wo man sagt, boah, absoluter Volltreffer und auch eine Kante, jemand, der da hinten auch Eindruck schinden kann. Aber so, er streut jetzt mittlerweile auch einige Sachen ein, die wir vorher nicht von ihm gesehen haben.
Auf jeden Fall, und ich glaube, das ist auch einfach so dieser, ja, Abwärtsspirale ist zu groß das Wort, aber vielleicht zu diesen verlorenen Spielen jetzt geschuldet. Genau,
leichte Abwärts.
Genau das. Und dann siehst du auch als Verteidiger, je mehr Gegentore du bekommst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch mal unglücklich aussiehst als Verteidiger. Dann fehlt dir da auch dein Abwehrchef hinten drin, der dir vielleicht auch nochmal andere Kommandos geben kann, weil er länger dabei ist. Hübers Ausfall auch super bitter. Gerade in diesen Partien macht sich da sowas von bemerkbar.
Also unser Abwehrverbund macht mir im Moment ein bisschen Sorgen.
Ja, also die besten drei Innenverteidiger des Kaders, da bin ich mir sehr sicher, fallen im Moment aus, beziehungsweise sind noch nicht da. Ne? Schmid, Vandenberg, Hübers. Also Schmid während der Partie, Hübers sehr lange Zeit und Vandenberg, ich glaube, den muss er jetzt früher bringen, als er eigentlich will. Mhm. Also weil es klang jetzt nicht so durch, als sei er jetzt schon wirklich bereit, ihn jetzt zu bringen, aber im Prinzip ist es jetzt alternativlos.
Er war ja schon ein Zeichen, dass er nicht im Kader stand.
Ja, und auch sagte,
obwohl er für die Niederlande gespielt hat.
Genau, und auch sagte, die 60 Minuten gegen Israel mit den Niederlanden, die waren jetzt auch noch nicht so prall. Also so nach dem Motto, man merkte, der war sehr lange raus.
Ich finde das auch super von Kwasniok, dass der hat eine Menge Talent in seinem Kader und der traut dem auch eine Menge zu, aber der verheizt es halt auch eben nicht. Der gibt dem Anlaufzeit und viele sagen ja dann auch so, werf die doch rein, jetzt mach doch mal, jetzt lass doch einen Elmala hier über die 90 Minuten spielen oder jetzt auch in so einer Situation, Vandenberg, komm, unser Königstransfer, der braucht jetzt Minuten. Ich finde, das ist schon ein Zeichen von Stärke von ihm, dass er dann auch sagt so, ich habe meine eigenen Pläne mit denen und Stand jetzt scheint da auch viel zu funktionieren.
Also mir fällt halt auf, und du hast das eben gesagt, das hast du sehr gut sozusagen zusammengefasst, diese Geschichte, dass man sich als FC-Fan momentan auch nicht so ganz einig ist. Was wollen wir eigentlich spielen? Ne? So, ich sage mal ein anderes Beispiel. Elmala haben alle nach dem Derby gesagt, den hättest du später bringen sollen, nicht so früh. Jetzt sagen alle, der hätte früh spielen müssen, weil er natürlich anschließend sehr überzeugt hat. Also ich glaube, wir sind alle mit dieser Mannschaft noch nicht so richtig, also mit dieser Mannschaft, die ja komplett neu ist, kann man fast sagen, haben wir ja noch gar keine ganze Saison gehabt. Wir kennen die wahrscheinlich noch gar nicht so richtig. Ne?
Ja, und das Entscheidende ist, die meisten Spieler kennen die Bundesliga auch nicht so richtig.
Ja.
Also gerade so ein Sebulonsen, der ist ja in der Vorbereitung sehr aufgefallen durch seinen Offensivdrang und viele auch mal überraschendes Tor, dass er dann in der Box ist und da durchläuft und so. Und ich finde, er macht es aber jetzt trotzdem nicht schlecht, weil er weiß, er hat sich viel mehr auf die Defensivarbeit konzentrieren müssen. Mhm. Das bekommt er auch hin. Dadurch schadet in Anführungszeichen aber schon seine Offensivqualität. Das so ein bisschen über die Außen von hinten angeschoben kommt beim FC für mich zu wenig.
Ja.
Also auch von der Lund-Seite, das muss man so sagen.
Ja, ja.
Aber das kann trotzdem ein Prozess sein, weil das beide junge Spieler sind, erste Bundesliga-Saison, das kann ja noch kommen.
Ja, ja.
Und ich glaube, diese Täler, die müssen wir jetzt einfach auch mitnehmen. Und was du sagst mit Elmala, das kann man so oder so sehen. Ich finde, was der FC an Joker-Qualität durch die Bank weg von der Saison bringt, das ist überragend. Also so gesehen kannst du sagen, ja gut, dann kann der nächste Mal der Waldschmidt von Anfang an spielen und dann kommt mal der... Gut, Kaminski nicht. Aber der Thielmann, also Kaminski ist für mich der einzige Gesetzte, aber dann kommt irgendwie der Ache oder sonst wer rein und irgendwie ein Scorerpunkt oder ein Tor macht ja gefühlt jeder, wenn er von der 60., 70. kommt. Ja, das zieht sich ja wirklich durch. Also das ist, ich glaube, da kannst du so oder so argumentieren bei Elmala.
Und also nur so können die den Kwasniok-Fußball spielen. Der ist ja auch super intensiv, ist ja das Lieblingswort von allen Trainern gefühlt gerade, aber...
Alles ist intensiv.
Da werden ja so viele Sprints.
Über 103. Ja, die ist natürlich.
Die Torte.
Die ist definitiv intensiv. Aber 130 Kilometer, über 130 Kilometer gelaufen. Das ist ja auch ein Wert, den man nicht so oft erreicht.
Ja, und dazu kommt ja auch, dass die wirklich die Gegner ansprinten. Ja. Also das ist ja nicht, dass die 130 Kilometer alle durchjoggen, sondern das ist auch wirklich, da ist Tempo drin, da ist Härte drin, da ist Biss drin. Und wenn du dann ab der 60. Minute Waldschmidt, Elmala und Ache oder Bülter bringen kannst, top.
Ja, machst das du nicht was ist falsch. Ja in dem Fall so gewesen, aber ruhig nochmal über diese...
Da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für Luca Waldschmidt übrigens.
Ja.
Weil der hat in seiner Bundesliga-Zeit noch nie zweistellig getroffen und kommt jetzt eigentlich nur als Joker und hat jetzt schon 3 Tore.
Ja.
Also muss man jetzt auch mal sagen, dass er die Rolle mal so annimmt und vielleicht dadurch eine gewisse Konstanz erlangt, ist ja auch mal was Schönes. Ich glaube,
wir haben uns ja oft über ihn so ein bisschen geärgert, weil er manchmal so ein bisschen phlegmatisch wirkt. Ne? So, vielleicht ist der die Joker-Rolle, auch wenn er das jetzt nicht gerne hören wird, sogar gut für ihn.
Ich weiß es nicht. Also ich
unterstütze die These.
100%. Ja. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, was dieser Mensch für einen Abschluss hat.
Ja.
Da ist der so ein Killer. Also wenn er den Ball optimal liegen hat, um den 16er rum, dann weißt du, es wird brandgefährlich.
Ich meine, dieses Tor in Gladbach war ja eigentlich das schönste Abseits-Tor, was ich fast jemals gesehen habe.
Ja, das war wirklich schade, dass es abseits, also aus doppeltem Sehnsicht, aber auch in der Schönheit des Tores wegen. Ne? Das war ja wirklich ein geiles Tor. Ne?
Bei der Frisur denke ich gerade bei ihm die ganze Zeit noch an sein Karnevalskostüm. Wie er da als Maler rumgelaufen ist.
Ah, okay, ja, ich als El Maler. nein, aber der war flach. Dann
können es auch Tingeltangel-Bob sein, wenn er sich auch weiterwachsen lässt.
Ja, der hat ja bald so ein bisschen Paul Breitner, ne? Das geht ja in die Richtung
so
von der Frisur. Ne?
Ja, aber jetzt
verlassen wir die Frisurkritik wieder und gehen zurück. Ein Bülter hat auch endlich wieder geliefert, als er reinkam, der ja auch nach seiner Verletzung ein bisschen gebraucht hat. Direkt das Tor gemacht und natürlich Elmaler, müssen wir natürlich drüber reden. Und Waldschmidt haben wir ja gerade schon gesprochen. Also was die drei dann wirklich dann noch
gebildet haben. Also Elmaler hatte ich gestern auch mit einem Frankfurter Kollegen auch gesprochen.
Ja.
Der hatte jetzt wirklich 7 Scorer in knapp 400 Bundesliga-Minuten in seiner ersten Saison.
Wahnsinn.
Wenn du das hochrechnest, das ist wirklich Wahnsinn.
Allein die Flanken, ne, die dann kamen.
Die Flanken, ich fand auch diesen Pfostenschlenzer unfassbar geil.
Ja.
Wenn du diese von der Hintertorkamera diese Bewegung von ihm gesehen hast, eigentlich ist das so ein perfekter Ball, der so an Innenpfosten klatschen muss.
Bei 190 km/h.
Ja. Also zu gut gezielt.
Ja. Aber wirklich, und er ist, finde ich, so im Moment, kann einer sein. Und diesmal hat es halt Bülter gemacht, der so ein Spiel wieder anzündet. Weil bis zum zwischen 1-4, 2-4, du hast irgendwann gemerkt, durch die Joker hast du wieder so ein bisschen mehr Ballsicherheit. Es lief wieder ganz nett. Aber war halt so Testspielcharakter für mich. Ne?
Ja, mehr oder weniger.
Also, da war jetzt keine. Aber durch dieses 2-4, was da für eine Initialzündung kam und was dann in diesem Team abgeht, finde ich schon absolut bemerkenswert.
Ja. Also, die haben auch dran geglaubt.
Also da kann man, kann man sagen, klar, bei Frankfurt schwindet die Qualität dann, wer von der Bank kommt. Aber ich finde, das war schon mehr FC-Stärke, die von der Bank kommt.
Da war ja auch der gegnerische Trainer durchaus beeindruckt. Da hat ja Dino Topmüller ziemlich deutlich gesagt, was da von der Bank kam.
Super.
Das hat uns Probleme bereitet.
Für mich übrigens, ich habe irgendwie gesehen, der Kicker hat getitelt, Elmala der Einzige in Superform oder der Einzige mit starker Leistung. Also ich fand Bülter war für mich eigentlich der Momentumdreher, wenn man das noch so nennen kann. Also der war ja auch beim Tor von Waldschmidt beteiligt. Ne? Der hat den Laufweg zum kurzen Pfosten gemacht. Deswegen hat Waldschmidt da so viel Platz im Strafraum gehabt.
Und er hat ja auch noch kurz nach seinem Tor direkt die nächste Chance eigentlich gehabt, ne? Aufs Kurze da.
Genau. Hat den Elmala-Pfosten auch eingeleitet, meine ich, ne?
Genau.
Ja. Eine Sache habe ich noch gar nicht gefragt, die wird natürlich auch heiß diskutiert, wenn man so ein bisschen in den Foren reinschaut. Kwasniok mit dem Wechsel, das haben wir zwar eben erwähnt, muss man ihm da einen Vorwurf machen. Also ich finde es schwierig, da in dem Moment die Entscheidung direkt zu treffen, wenn du noch gar nicht weißt, was da los ist.
Also meinst du zwischen 3-1, 4-1?
Genau. Dieser Wechsel, dass er noch gewartet hat und nicht noch einen gebracht hat, finde ich, aber dann wäre ein Wechselfenster weg gewesen.
Genau.
Ja, also hinterher mal erleichtern zu sagen.
Also so wie es jetzt gelaufen ist, ist natürlich schwer bescheiden. Ne?
Ja.
Ist halt einfach so. Dann ist klar, dass da irgendeine Diskussion kommt.
Also war aber kein Fehler, oder? Kann man nicht sagen. Ja. Es ist halt dumm, ne?
Ist klar, blöd gelaufen. Ist halt auch wirklich dieser Innenverteidiger, der gerade in so einer Situation natürlich fehlt. Also wenn da ein Stürmer irgendwie draußen rumliegt.
Ja.
Also in einer optimalen Welt hast du da gewechselt. Auf jeden Fall, ja.
Naja, klar, aber ich glaube.
Ich finde auch, als Trainer, als Coach, sich da hinein zu versetzen, in diese 90 Minuten,
wie
diese
Entscheidungen treffen muss in jeder Situation, ne?
Das ist verrückt.
Und vielleicht kann man dann sagen, das war schon eher so ein Streicher auf der Fehlerliste von ihm, aber Andererseits wechselt er dann oft auch wieder überragend ein. Also
ja.
Ich würde schon sagen, es ist schon so ein Mini-Kritikpunkt. Kann man finde ich, schon stehen lassen.
So generell, wie er jetzt mit dieser Phase, ich finde, das ist so eine hochsensible Phase, die wir gerade haben. Es ist so ein bisschen die Entscheidung, geht's runter oder bleiben wir im Mittelfeld mit Touch nach oben?
So ein bisschen Schwebezustand, finde ich, weil wir jetzt auch das erste Mal, muss ja quasi die Tabelle umdrehen. Wir sind das erste Mal in der zweiten Hälfte und gerade jetzt kommt ja das Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn.
Ja.
Also diese letzten vier Spiele vor Dezember, ich habe da eine klare Punktemaßgabe oder hätte ich.
Die würden wir gerne hören.
Ja, hau raus.
Also ich finde bis Winter.
Dreh doch nochmal am Rädchen hier.
Ah, nee, das ist Farbe.
Also bis Winter muss schon eine 2 vorne stehen.
Eine 2 vorne, ja, die sollten wir natürlich erreichen.
Also 6 Punkte aus den 4 Spielen müssen sein, lieber ehrlicherweise mindestens 7, aber ich so 20 Punkte nach den 15 Spielen sollte bei
Bremen, St. Pauli,
Union,
die Bayern
haben und Leverkusen. also wir haben Bremen, St. Pauli, Leverkusen, Union, das sind die 4 Spiele und da müssen meiner Meinung nach oder sollten jetzt 6 Punkte her und dann bist du auch auf keinen Fall unten runtergesackt, sondern in der Komfortzone ist zu viel gesagt, aber in dieser sicheren Zone, weil sonst könnte es schon, glaube ich, es ist ja logisch beim FC jetzt, wie man gestartet ist und jetzt, wenn man die letzten 6-7 Spiele sieht, waren schon viele Niederlagen dabei. Wie du sagst, das ist jetzt schon eine sensible Phase, auch gerade mit dem Wissen, 5 Tage diese Karnevalspause,
da haben wir ja letzte
war hier
Woche
heiß diskutiert und Kwasniewski Ansage danach auch, die müssen aber jetzt auch liefern, ne? Also ja.
Wie siehst du es? Wie viele Punkte brauchen wir bis, 20 wäre schön, über 20 zu haben zur Halbzeit.
Ja, also 20 als Ziel zu setzen, das wäre schön, vor allen Dingen nach 15 Spieltagen, das hätte auch jeder vor der Saison unterschrieben, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wenn es am Ende dann 4 werden aus diesen 4 Spielen, dann wird Kwasniok jetzt auch nicht im Kreuzfeuer der Kritik stehen. Vor allen Dingen in Bremen, super schwierige Partie jetzt, finde ich.
Ja, ja.
Bremen hat auch in letzter Zeit zu Hause wirklich gezeigt, dass sie da zocken können, dass sie da spielen können. Gegen St. Pauli zu Hause, das ist ein Dreier, den du holen musst.
Ja.
Dann Leverkusen, Derby, immer noch mal anderes Spiel, da kann alles passieren. Da willst du als FC am liebsten auch 3 Punkte holen, klar. Aber Derby Leverkusen Light. Auch gerade super. Derby Light, genau. Ja. Entschuldige. Aber das ist natürlich so ein Spiel. Leverkusen ist gerade auch super in Form und Union,
ja, schwierig, aber diese, ich finde aus diesen 3 Punkten, 3 Spielen, Leverkusen mal so outgesourced, weil das nochmal so gesondert zu betrachten ist, finde ich, aber du solltest und darfst jetzt, finde ich, nicht in Bremen verlieren, also schon einen Punkt und dann den Heimsieg Pauli und dann bist du ja bei den 18 schon mal, ne?
Mhm.
Also ich finde 20 ist ambitioniert, aber das ist, also wenn man nicht ambitioniert ist, sollte man auch nicht da spielen.
Hast du recht, bin ich bei dir.
Absolut korrekt, ja. Na, also wir werden sehen, wie es kommt.
Ich glaube nur, dass, weil Kwasniok selber diese 5 Spiele entscheidend angesprochen hat, vielleicht hat er selber irgendwie irgendwo einen Zettel hängen oder sonst was oder eine Marschroute vorgeben, könnte ich mir vorstellen, weil er schon weiß, wie wichtig das ist.
Naja, er arbeitet jetzt, ja immer in diesen Paketen, wie er immer sagt. Ne? So, jetzt hat er das Paket bis Weihnachten. Ne? Dann folgen ja, glaube ich, noch 2 Spiele
in der
Hinrunde
im Januar. Dann kommt ja Bayern und Heidenheim. Heidenheim-Bayern und wir fliegen ja von Spanien direkt nach Heidenheim. Das ist ja auch aberwitzig.
Boah, ja, das wird auch eine lustige Geschichte. Ne?
Das ist wirklich ein Experiment.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ne? Also, apropos gespannt. Gespannt sein darf man natürlich auch immer auf das, was Pipo Konrad als Podcast macht. Vielleicht kannst du uns einfach mal kurz erzählen, was du da genau machst.
Ja, Pipapo heißt der Podcast, von den Zuhörern bestimmt.
Ja.
Mit Nils Petersen, dem Rekordjoker der Bundesliga. Einmal pro Woche wird da von Kreisliga bis Champions League alles besprochen. Nils Petersen spielt mittlerweile selbst in der Kreisliga, hat da eine Menge lustige Geschichten, deswegen musste ich auch gerade lachen, ist mittlerweile ausgetrunken, dass du hier Cola Orange in deinem Glas hast. Weil das wird da auch in der Halbzeitpause getrunken dem. Und da ist er als Profi natürlich, bist du plötzlich auf dem
Elektrolyte.
Boden, ganz genau. Elektrolyte oder auf dem Boden der Kreisliga-Kabine angekommen, wenn du merkst, so hier passieren andere Dinge. Okay. Aber wirklich lustige Dinge, die er da auch erzählt.
Kann ich mir vorstellen. Der hat doch, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Hat ja auch einiges erlebt. Und ist von als Type, glaube ich, jemand, den man gerne hört. Auch.
Super, super. Champions-League-Finale daheim war er dabei. Hat er auf der Bank gesessen.
Bei den Bayern. Also daran hat es gelegen, liebe Bayern. Ne? Hättet ihr den mal spielen lassen.
Eben. Ne? Aber, den musst du da bringen.
Ja. Also dann würde ich sagen, die Empfehlung hier, hört euch diesen Podcast an, wir werden es auch tun. Und wir widmen uns aber jetzt nochmal dem nächsten Gegner. Bremen wurde schon genannt.
Ja.
Witzigerweise wird ja von einem Trainer trainiert, den wir ja auch auf der Tanzkarte hatten, ne, als es dann um dann den neuen Trainer ging. Was siehst du bei denen jetzt? Am Anfang haben ja alle gedacht, glaub, sowas wie ein Absteigerkandidat.
Ne? Ja, und sie haben auch sehr spät viele Transfers noch getätigt. Dadurch hat sich das noch ein bisschen verschoben. Dann kam diese Anlaufzeit von Horst Steffen. Da hat man vielleicht gedacht, er fremdelt zu sehr und es klappt nicht. Aber die sind ja jetzt, haben auch in Leipzig sehr, sehr ordentlich gespielt. Leipzig ja sowieso super formstark. Also davon abgesehen, finde ich quasi jetzt wirklich ins Rollen gekommen und auch für mich eine Mannschaft, die auf gar keinen Fall gegen den Abstieg spielt, war ja auch die letzten Jahre mit Ole Werner immer sehr nah an den europäischen Plätzen immer gekratzt, immer so 7., 8., 9. rum, ne? Und da sehe ich sie diese Saison ehrlicherweise jetzt auch wieder, weil sie super stabil jetzt aufgetreten sind, Horst Steffen vollends angekommen ist. Also ich glaube, ich sage das jede Woche, es wird brutal schwer. Aber
du, das ist erste Liga, ne? Klar, da wird es immer schwer.
Also es wird super schwer.
Irgendwann sagst du mal, das wird ein lockerer Aufgalopp.
Nein, aber wie Pippo sagte, egal was kommt, ich kann jetzt schon sagen, St. Pauli ist für mich ein Pflichtsieg.
Ja.
Okay.
Also jetzt schon mal eine Woche vorzuspringen, aber Bremen ist so ein Ding, kämpfen, kratzen, beißen, irgendwie einen Punkt mitnehmen und dann diesen kleinen Negativlauf jetzt so mit stoppen.
Okay. Ich find bei Bremen ganz interessant, die haben gegen die Top-Teams durch die Bank weg verloren, Bayern, Leipzig, und gewinnen aber ihre Spiele regelmäßig gegen die Teams auf Augenhöhe oder aus dem Tabellenkeller, so gegen Gladbach, gegen St. Pauli, gegen Wolfsburg. Die haben keine Truppe, die super schnell ist, die super flashy ist, wie jetzt hier eure Gästin vor einer Woche vielleicht gesagt hätte.
Ja.
Aber dafür...
ist gut, dass er hört.
Ja, klar. Ich kenne nur Flash Gordon.
Den kenne ich auch noch. Der wohnt hier in Doyle. Ja, erzähl weiter.
Kommt er ja auch manchmal vorbei,
um den
Kölsch mit dir zu trinken.
War ich geflasht.
Und deshalb glaube ich, aber liegt darin auch die Chance des FC, wenn die es schaffen, einfach richtig Geschwindigkeit auf den Rasen zu bringen, die Viererkette da zu beschäftigen, dann können die da auch einen Punkt mitnehmen aus dem Weserstadion.
Okay, dann weiß ich ja schon, was du gleich in welche Richtung du tippen wirst. Ja. Ne? Kann ich mir jetzt schon denken. Aber gut, wir wollen natürlich eigentlich, brauchen wir jetzt auch mal wieder einen Sieg. Ne? Und mein Auswärts ist es ja dem FC fast manchmal ein bisschen leichter gefallen. Ne?
Das stimmt. Aber also ich würde mich mit einem Punkt auch begnügen, aber ein Sieg wäre natürlich toll, aber es... Ich würde das jetzt nicht so als Pflicht ansehen, aber eher als Pflicht, diesen Negativlauf zu beenden, dass du irgendwie was mitnimmst und auch als Marschroute jetzt für diese ganze Trainingswoche irgendwie eine gewisse Stabilität hinten reinzubekommen, dass du gar nicht immer wieder auf diese Joker-Tore angewiesen bist.
Ja, ja.
Also klar, die nimmst du immer gerne mit, aber ich fände es schon ganz nett, wenn du mal keinen Standard kassierst. Diese kleinen Freuden, die man dann entwickelt.
Wir haben keinen Elfmeter diesmal bekommen.
Es könnte ja auch irgendwann kommen, wenn das nächste Standardtor kommt und sonst was. Mhm. Irgendwann sagen vielleicht Leute, ja, statt 5 Tage frei zur Karnevalszeit, vielleicht nur 3 und noch 2 Tage Standards üben. Ich weiß, das ist total platt, aber das liegt ja irgendwo dann doch wieder auf der
Hand. Das war natürlich sofort in irgendwelchen Foren oder sonst was, war es überall zu lesen. Hätten sie doch mal besser mehr trainiert. Ne, ich meine, das ist natürlich ein bisschen populistisch. Ne? So, das kann immer sein, dass du so ein Ding kassierst, auch wenn du das Ding Tag und Nacht trainierst. Und kannst es. Aber trotzdem, hast du diese 5-Tage-Diskussion verstanden oder war das für dich okay?
Natürlich verstehe ich die komplett. Also... Als Außenstehender ist es ja auch immer dieser erste Gedanke, die verdienen so viel Geld. Mhm. Und die sind jetzt auch kein etablierter Erstligist. Die haben ihre Punkte geholt, die haben die Erwartungen übertroffen. Da habe ich auch mit genug Fans jetzt nochmal im Vorfeld gesprochen, habe mich hier darauf vorbereitet. Grüße gehen raus an Basti und an Küppi. Und die haben beide gesagt,
bin super raus. Vorbereitet.
Danke. Ja, genau. Und die meinten, klar so, die müssen jetzt auch aufpassen, dass so diese Anfangseuphorie, dass die nicht komplett eingedampft wird. Und da kommt dann natürlich so eine Trainerentscheidung, die ist schon kontrovers.
Ja, und das, wo du gerade sagst, diese Anfangseuphorie, das hat jetzt die Zeitung mit 4 Buchstaben getitelt, die ist jetzt quasi weg, ne? Durch diese 2 Niederlagen. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Wie so manches, was da
Das ist halt auch kommt. Natürlich populistisch, aber... Ja. Ich finde, es ist schon noch eine große Grundzufriedenheit da und das muss auch sein, wenn du auf die Tabelle guckst.
Ja. Sehe ich auch so.
Also ganz ehrlich, aber natürlich, es kann relativ schnell einen gewissen Strudel geben. Deswegen haben wir auch eine Erwartungshaltung an die Mannschaft und dass die gewisse Punkte jetzt holt. Und ich erwarte auch, dass sie in Bremen gewisse Sachen auch wieder besser umsetzt oder an besseren Sachen, gewissen Defensivstellschrauben mehr dreht, dass das auch auf keinen Fall wieder so ein Ding gibt, weil du hast jetzt in zwei Spielen auch wieder 7 Tore kassiert. Das gehört ja auch dazu. Ne?
Ja, ja, und das tut schon weh, ne, ja, wenn du das siehst. Ne? Das tut auch dem Konto, dem Torkonto nicht gut. Ne? Auch wenn du jetzt die 2 Tore am Ende, das hört sich ja schon besser an, 3-4 als 1-4. Ne? Aber klar, du kassierst momentan auch viele Tore. Ne?
Und ich finde aber genau das ist aber auch was für einen FC spricht, dass sie dann auch, obwohl sie 4 Tore kassieren, obwohl sie für viele dann auch am Boden liegen, ich glaube, in den vergangenen Saisons wäre das noch anders gelaufen. Aber die fighten, die beißen, die kommen zurück. Die haben einfach Punch von der Bank. Und das spricht für die. Und wenn du über Konto redest, allein dass überhaupt die Chance besteht, dass es realistisch ist, 20 Punkte bis zum 15. Spieltag einzufahren, wenn du das hochrechnest, dann wirst du sowas von sorglos den Klassenerhalt erreichen.
Ja, diese 40 Punkte ist ja mittlerweile eigentlich fast schon zu hoch gegriffen, ja, wo man immer sagt, ne?
Ich glaube, mit
35 bist du schon relativ safe. Ne?
Ja.
Also mittlerweile, früher war es vielleicht mal anders, ne? Aber das hat sich ja doch gedreht.
Genau.
Ja. Ich muss mal zum nächsten Gegner eine irgendwie ganz witzige Sache sagen. Die haben ja da sich von Bayer Leverkusen diesen Boniface ausgeliehen. Und was der sich teilweise erlaubt, so mit Social Media Einträgen und sonst was.
Dichter und Denker, würde ich sagen.
Also irgendwo ist es ja schon witzig. Ich weiß nicht, ob der. Ja, genau. Aber ich befürchte, der hat das Falsche getrunken. Ich weiß nicht, wenn der aus Leverkusen da kann ja irgendwas.
Weißt du, der hat Leverkusener Bier getrunken oder was?
Irgendeiner hat ja auch gesagt, so von wegen, der erlaubt sich einfach nur einen Schabernack mit uns.
Ja, glaube ich auch.
Der macht einfach nur diese Sprüche, was weiß ich, das Leben ist Gurke oder sonst was.
Genau. Also ganz komisch. Irgendwie, er war auf Twitch live und dann ist er zur Vertragsunterzeichnung gefahren oder so. Also der macht ja, ich glaube, der ist ein bisschen. Aber jetzt ist er ja trotzdem langsam wieder in der Spur, das muss man
ja
auch sagen. Also
ist ja eigentlich ein Top-Sturm.
Also sportlich ist er jetzt ja wirklich, jetzt hat er sich ja zu einer Alternative gemausert, wo man am Anfang gedacht hat, das ist ja wirklich eine Mystery Box ohne Waffen.
Für die du keinen Waffenschein brauchst.
Genau. Um das Thema vielleicht nochmal auf die Karte zu bringen. Aber ja. Deswegen trotzdem so ein Spieler, wenn er jetzt langsam eingenordet ist und sich, glaube ich, eingenordet auch gut, aber jetzt doch in die Spur kommt, wieder so ein typischer Mann, der in der 89. gegen den FC treffen würde, oder?
Das soll doch bitte jetzt nicht sein. Beschrei es nicht. Also, ja, apropos, dabei sind wir bei den Tipps. Und ein Pipo fange ich an. Er ist der Gast.
Ja, also, du hast es ja eben schon gerochen. Ich habe es ja schon leicht angeteasert. Ich glaube, das wird ein Unentschieden.
Jetzt musst du dich aber auch aufs Ergebnis festlegen, weil nur dann kannst du ein Fässchen Kölsch gewinnen. Das loben wir ja immer aus, aber du musst einen Volltreffer landen. Beim nächsten Mal kriegst du es dann ausgeliefert.
Plus Torschützen um Minute. Nein.
Nee, das ist jetzt bei uns.
Dann gehe ich damit aber zu OZ. Ja, ich sag, der FC wird 0-2 zurücklegen, sich aber zurückkämpfen und am Ende dann mit einem 2-2 da ein Pünktchen aus Bremen entführen.
Ja, wir lassen uns überraschen. Also das 2-2 ist notiert, ist da schon auf Video aufgezeichnet, können wir also nachverfolgen. Jetzt ist der Julian dran.
Ich sag 1-1.
1, auch ein Unentschieden?
Ja.
Oh, mein Gott, was sag ich denn dann?
Ich kann aber jetzt schon mal sagen, nächste Woche haue ich einen raus.
Jetzt bin ich gespannt. Also kannst du eine. Achso.
Das ist ein Anteaser für nächste Woche.
Genau, für das St. Pauli-Spiel.
Genau.
Einschalten, Leute, nächste Woche.
Genau. Definitiv. Also, ihr werdet definitiv einen Tipp hören von Julian, den ihr wahrscheinlich so in der Form nie gehört habt.
Schnallt euch an.
Wirklich gespannt. Und jetzt muss ich auch selber noch tippen. Ne? Ja, Bremen. 3-1 für den FC. Ich versuch's mal mit einem Sieg.
Also, ausnahmsweise mal, ne?
Ja, ausnahmsweise. Ich mach's eigentlich immer, ne?
So. Ja,
also ich habe, glaube ich, einmal unentschieden getippt und ansonsten immer Sieg.
Ich wundere mich, dass es diesmal kein 4-1 ist.
Nee,
ist
ich bin heute in der Hinsicht ein bisschen bescheidener.
Gut.
3-1 würde mir auch.
Würde ich super gerne nehmen. Ach, das wäre, 17 Punkte dann nach 12 Spielen. Boah, das wäre Wahnsinn.
Wunderbar.
Haben wir ja genug liegen gelassen die letzten 2 Mal. Aber ja, auf jeden Fall freuen wir uns.
Jedenfalls sind wir jetzt durch mit unserer heutigen Diskussion, die erste von der Bäckerei Vogt präsentiert. Bäckerei Konditorei Vogt. Wir wollen die Konditorei nicht vergessen. Und nächste Woche sind wir dann wieder on air. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Für heute sage ich Dankeschön, Pipo Konrad, vielen Dank.
Danke natürlich für die Einladung.
Auch an dich, Julian.
Auch vielen Dank gut an Ralf und ans Publikum.
Ja, wir waren wieder alle zusammen eigentlich ganz gut. Ne?
Ja.
Aber Verloren haben wir trotzdem. Naja, bis zum nächsten Mal, Basiot, und tschüss zusammen. Ciao.
Ciao, ciao.
Grüß dich. Danke dir.
Glatte 3 plus.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.